Sottovoce cominciamo. Grazie per essere qui a questa prima serata degli Eurac Science Cafe edizione 2011. Incominceremo parlando di un tema, se vogliamo, un po' difficilotto, e quindi anche il pubblico non è così numeroso, ma molto meglio, perché così la discussione, la conversazione sarà ancora più fitta e intensa. Soltanto un paio di annotazioni. Come sempre ai Science Cafe la lingua sarà mista, vale a dire ci sarà una lingua prevalente, che questa sera, dati i nostri ospiti, sarà il tedesco, ma naturalmente se ci fossero interventi in italiano o anche in inglese, nessun problema, basta alzare la mano e chiedere, o se no semplicemente la nostra moderatrice si muoverà tra di voi per raccogliere i commenti. Un'unica richiesta: qualcuno già in pole position l'ha completato per noi, grazie ancora. Quest'anno vi chiediamo di dedicarci qualche minuto di tempo per questo questionario, per aiutarci a fare meglio per i prossimi incontri e magari anche per l'anno prossimo, se avrete la pazienza di tornare. Io lascio però subito la parola. Questa sera parleremo di prevenzione, quanta prevenzione serve per rimanere più sani e quanta prevenzione ci può essere imposta dall'altro per essere più sani. È un argomento di discussione probabilmente piuttosto acceso, visto che la salute riguarda tutti. Abbiamo una moderatrice che arriva dalla radio nazionale tedesca di Monaco, parlerà il più chiaramente possibile. Qualcuno mi ha chiesto di appunto avere una comprensibilità maggiore, ben volentieri. Se qualcuno fosse in difficoltà, un cenno e noi cercheremo di fare una breve traduzione sintetica.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an diesem schönen, lauen Frühlings-Sommerabend zum Science Café 2011 an diesem 25. Mai. Das Thema heute Abend ist Herzensangelegenheiten. Wie viel Prävention verträgt unsere Gesundheit? Ich habe ein paar Dinge, die ich an Sie weitergeben soll, bevor wir hier losstarten. Das eine hat Valentina auf Italienisch schon gesagt. Dieser Abend wird auf Deutsch stattfinden hauptsächlich. Sie dürfen, wenn Sie wollen, jederzeit Fragen stellen. Sie dürfen die Fragen gerne in Ihrer Muttersprache stellen. Sie dürfen, sollen auch gerne nachfragen, wenn Sie uns hier nicht verstehen. Das Team vom Science Café ist gerne bereit, bei den Übersetzungen und beim Dolmetschen zu helfen. Um 22 Uhr werden hier die Mikrofone abgeschaltet und dann gehen die Gespräche informell hier rund um die Bar weiter. Der ganze Abend wird gefilmt und fotografiert für den Webauftritt unter http://tower.eurac.edu. Und das Radio-Tandem findet am kommenden Dienstag statt um 13.15 Uhr. Dann gibt es eine Zusammenfassung dieses gesamten Science-Cafés. Und am kommenden Samstag um 22.35 Uhr das DJ-Set. Dann soll ich noch mitteilen, dass der Karikaturist Rudi Zankan leider den Zug verpasst hat und irgendwo in der Nähe von Mailand stecken geblieben ist, was ich persönlich auch sehr bedauere. Da wäre ich sehr neugierig drauf gewesen. Und ich darf Ihnen diese Kärtchen vorstellen, auch nochmal ans Herz legen, die Sie auf den Tischen finden. Das ist eine kleine Umfrage. So wurde mir versichert, sie würde nicht länger als 370 Sekunden dauern. Und das hilft den Mitarbeitern vom Science Café, einfach noch was über die Arbeit zu erfahren, wie Sie das hier finden und wie man das noch verbessern kann gegebenenfalls. So, dann steigen wir ein in das Thema Prävention. Ups, ich muss aufpassen mit dem Wind, ich merke schon. Ich stelle Ihnen erstmal meine Gäste vor, unsere Gäste heute Abend. Zu meiner Rechten sitzt Arne Pfeuffer hier vom Eurac-Institut, Genetiker seines Zeichens. Und zu meiner Linken, Ihrer Rechten, Bert Egartner, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, und ich würde Sie gerne am Anfang gleich in das Ganze ein bisschen einbeziehen. Ich habe mehrere Fragen an Sie und bin neugierig und würde Sie bitten, ein bisschen mit Handzeichen zu antworten auf meine Frage. Das eine sehe ich ein bisschen, aber wer von Ihnen raucht? Alkohol sehe ich hier auch. Ah, okay. Sehr ehrlich. Wer von Ihnen macht denn Sport regelmäßig? Okay. Ah, nicht schlecht. Wer von Ihnen hat Sorge oder Angst, mal an Krebs zu erkranken? Oh, zaghafte Finger. Und wer von Ihnen ist geimpft gegen die gängigen Krankheiten, gegen die man sich impfen lassen kann? Oh, verhältnismäßig wenige. Also das sind Fragen, über die Sie noch ein bisschen weiter nachdenken können. Wir können das auch noch ein bisschen drastischer formulieren. Prävention kann ja auch dahin gehen, dass man sich unter Umständen Organe entfernen lässt, von denen man weiß, dass sie erblich belastet sind. Können Sie mal für sich schon mal ein bisschen nachdenken, ob Sie so weit gehen würden. Ich würde den Abend gerne ein bisschen strukturieren und habe mir vorgestellt, dass wir damit einsteigen, ein bisschen über Präventionsgeschichte zu sprechen. Also woher wissen wir bestimmte Dinge über unser Leben, eben das Rauchen schädlich ist, dass Sport gesund ist, eine bestimmte Lebensweise gut ist. Woher wissen wir das? Dafür brauchen wir eine bestimmte Form von Studien. Und da es sich ethisch verbietet, Menschen beispielsweise über einen langen Zeitraum nur Big Macs auszusetzen, um festzustellen, wie sich das auf den Körper auswirkt, muss man andere Studien nehmen, sogenannte Kohortenstudien. Und da würde ich jetzt gerne einen von Ihnen beiden gleich mal bitten, zu erklären, was es damit auf sich hat. Wer möchte einsteigen?
Ja, also ganz herzlichen guten Abend auch. Ich sehe gerade, da kommen noch weitere Gäste, die wir natürlich herzlich begrüßen. Mein Name ist, wie gesagt, Arne Pfeuffer. Ich bin hier vom Institut und bin halt eben auch an derartigen Studien beteiligt, die wir hier an der EURAG schon seit gut 10 Jahren durchführen und auch in Zukunft in größerem Maße durchzuführen gedenken. Studien, bei denen eine definierte Zahl von Personen aus der Bevölkerung longitudinal beobachtet, nachverfolgt wird, mit Fragebögen, mit medizinischen Untersuchungen, sind eigentlich unser bestes Instrument, um über diesen Zeitraum hinaus herauszufinden, welche Lebensumstände haben diese Leute, welche Erkrankungen manifestieren sie dann im Laufe dieser Zeit. Und das hilft uns eigentlich, die aussagekräftigsten Daten zusammenzutragen, die uns dann in die Lage versetzen, abzuschätzen, welche Lebensgewohnheiten sich positiv, welche Lebensgewohnheiten sich negativ, welche Ernährungsgewohnheiten, welche Medikamente und so weiter sich positiv oder negativ auf die Gesundheit auswirken. Das ist ein ganz wichtiges Instrument.
An was für eine Art von Studie sind Sie aktuell gerade dran?
Aktuell planen wir eine Studie von ungefähr 10.000 bis 15.000 Teilnehmern in der Region im Finchgau. Das wird da jetzt schon beworben. Einige von Ihnen haben wahrscheinlich schon Pressemitteilung zum Thema gesehen. Das ist sozusagen die aktuelle Studie, die wir durchführen. Wir haben historisch Anfang der 2000er Jahre, in den Jahren 2002, 2003, schon eine kleinere Studie durchgeführt in 3 Tälern des Finchgaus, in Stiftsland, Kaufers und Martell, sozusagen, die uns jetzt auch als Erfahrungsquelle dient, wo wir diese größere Studie, die CRISS-Studie, wie sie heißt, Cardiovascular Health Research in South Tyrol, Neudeutsch auf Englisch, planen und erfolgreich durchzuführen. Das heißt, wir haben uns von einer kleineren Studie erstmal jetzt hochgearbeitet auf ein sehr großes Projekt, was uns sicher die nächsten 5 bis 10 Jahre beschäftigen wird.
Das heißt, es geht um Herzkrankheiten und um Veranlagungen, was da alles mitwirkt.
Es geht schwerpunktmäßig um Herz- und Kreislauferkrankungen, das ist richtig. Aber wir haben auch Untersuchungsmodule, Fragebögen, Fragen zu anderen Erkrankungen mit dabei. Ich sehe, dahin ist eine Frage. Ah ja, sehr gut. Ich höre es für mich hier sehr laut, aber ich werde darauf achten. Danke, ja.
Diese Langzeitstudien haben eine gewisse Tradition, eine Geschichte. Vor 60 Jahren gab es einen Ort in den USA, oder den gibt es immer noch in den USA, Framingham. Was verbirgt sich hinter Framingham? Was war da, Herr Egartner?
Ja, Framingham war eben ein kleiner Ort, wo sich alle Einwohner bereit erklärt haben, an einer Studie teilzunehmen. Und da wurde zum Beispiel herausgefunden, welche Bedeutung der Blutdruck hat für Langlebigkeit, dass Rauchen doch nicht so gesund ist, wie man immer geglaubt hat, und bestimmte andere Dinge. Meine Rolle hier in dieser Diskussion, ich bin Journalist, ich habe Bücher geschrieben mit solchen Titeln wie Lob der Krankheit und Gesund bis der Arzt kommt. Das heißt, Sie erkennen, dass ich eher der Prävention auch kritisch gegenüberstehe, weil hier auch Probleme passiert sind. Zum Beispiel bei Framingham, da gab es dann eben die große Entdeckung des Cholesterins als Killer. Das hat dann in den 80er Jahren dazu geführt, dass alles, was fett ist, von den Küchen verbannt werden sollte und alles, was gut geschmeckt hat, plötzlich immer so den Hauch eines Risikos hatte. Und man hat bei vielen dieser Dinge eben die Laborwerte, die man gemessen hat, dann plötzlich für wichtiger gefunden als die sonstigen Bestandteile eines gesunden Lebens wie Humor, Spaß, Bewegung, ein gutes Familienleben. Und man weiß auch zum Beispiel, dass eines der wichtigsten Dinge für Gesundheit materieller Wohlstand ist. Je reicher wir sind, desto länger leben wir tendenziell. Alles das ist wesentlich wichtiger als zum Beispiel ein Cholesterinwert oder ein C-reaktives Protein oder wie alle diese Dinge heißen, Homozystein. Also wenn man heute zum Arzt geht, dann wird man meist so wie bei einem Check in einer Werkstätte getestet mit 100 Werten im Labor und dann bekommt man sein TÜV oder man ist im roten Bereich in bestimmten Teilen und wird dann angeworben, indem man neue Medikamente bekommt. Das ist ja auch etwas, was hinter der Prävention steht, Dinge zu finden bei Gesunden, die man behandeln kann, weil ja die Gesunden wesentlich mehr aushalten an Therapie als die Kranken und es ist schon auch eine große Geschäftssache dahinter.
Also über den Sinn und den Unsinn der Prävention reden wir auch gleich noch. Mich würde noch interessieren, bei diesen großen Mengen an Probanden, die man hat, wir reden ja von Tausenden von Leuten, gibt es offenbar Daten, die so und so interpretiert werden können. Ich kann mich erinnern, auch die Hormontherapie bei Frauen ist aus einer solchen Kohortenstudie geschlussfolgert worden. Das sei gut für die Frauen. Irgendwann stellte man fest, ist doch nicht gut, steigert das Herzinfarktrisiko und Sonstiges. Wer interpretiert diese Daten und warum gibt es da durchaus auch solche Fehler?
Oft lässt man sich einfach vom sogenannten gesunden Hausverstand täuschen. Nicht? Man hat lange Zeit gedacht, dass Kaffee schlecht ist für das Herz, dass Kaffee ein Herzinfarktrisiko darstellt. Das war auch ein Ergebnis der Framingham-Studie. Da hat man vergessen, dazu zu rechnen, dass Kaffeetrinker im Schnitt mehr rauchen als Nicht-Kaffeetrinker. Teetrinker rauchen zum Beispiel wesentlich weniger als Kaffeetrinker. Und wenn man dann nachgesehen hat, was ist jetzt mit den nicht rauchenden Kaffeetrinkern, ist man plötzlich draufgekommen, dass Kaffee gesund fürs Herz ist. Also da hat sich dann ein Fehler sozusagen durch einen logischen Fehlschluss umgedreht. Und bei den Hormonen war es genauso. Man hat gesagt, die Jungen haben alle relativ viel Hormone, Hormone sind gesund, also geben wir ab der Menopause auch den Frauen die versiegenden Hormone und das kann doch nur einen guten Effekt haben. Man hat gedacht, dann gibt es weniger Herzinfarkt, weniger Krebs, dann gibt es weniger psychische Probleme, weniger Probleme mit Depressionen. Und es hat sich fast überall herausgestellt, dass genau das Gegenteil passiert ist. Es gab mehr Krebs, mehr Herzinfarkte, mehr psychische Probleme. Sogar Alzheimer ist mehr geworden, wenn man die Hormone zugeführt hat. Das heißt, hier hat man einfach einen logischen Schluss aus dem Alltagsleben fälschlich in die Wissenschaft übersetzt und wurde erst dann durch eine wirkliche placebo-kontrollierte Studie, wo die eine Gruppe ein Medikament bekommen hat, die andere Gruppe ein Scheinmedikament. Nur über solche wirklich rigide Maßnahmen kann man dann solche Sachen überprüfen und korrigieren.
Jetzt hat man bei Framingham ja wirklich sehr, sehr viele Daten über Jahrzehnte gesammelt. Die sind jetzt zugänglich für die Forschung. Herr Pfeuffer, glauben Sie, dass man, das was Sie auch gerade beschrieben haben, dass man anhand dieser Daten auch wird rausfinden können, warum ein Helmut Schmidt, obwohl er Kettenraucher ist, inzwischen wirklich sehr alt geworden ist und andererseits Spitzensportler, wenn sie Pech haben, auch mit 50 an einem Herzinfarkt sterben können?
Also eins sollte man vielleicht vorweg schicken. Die Prädiktion, was Sie jetzt gerade ansprechen, des Gesundheitsschicksales bezogen auf den Einzelnen, das wird uns wahrscheinlich nie gelingen. Denn alle diese Aussagen, die in der Framingham-Studie, in den Studien, die wir gemacht haben und jetzt machen, getroffen werden, sind statistische Aussagen. Dass man sagen kann, im Mittel lebt man 3 Jahre länger, wenn man Punkt, Punkt, Punkt. Was das für den Einzelnen bedeutet, ist so komplex, weil, wie Herr Egerten eben schon sagte, ja eine Vielzahl von Risikofaktoren Einfluss nimmt auf die unterschiedlichsten Gesundheitsrisiken. Aufgrund der dazu noch kommenden komplexen Interaktion zwischen diesen Dingen, weil wir Grund zur Annahme haben, dass oftmals diese Risikofaktoren schon im Wesentlichen additiv sind, sie aber manchmal auch eben nicht additiv sein können, sodass man zum Beispiel sagt, wenn ich Kaffee trinke und rauche, passieren andere Dinge, als wenn ich nur Kaffee trinken würde oder nur rauchen würde oder diese Effekte isoliert betrachten würde.
Und wenn ich viel Geld habe, dann würde mir das alles vielleicht gar nichts ausmachen.
Das kommt sicher auch noch dazu. Sozioökonomische Faktoren sind auch Risikofaktoren. Aber jetzt nur, um auf Helmut Schmidt zurückzukommen oder auf andere Leute, Winston Churchill ist auch so ein klassisches Beispiel für jemanden, der sich jetzt im Sinne der Gesundheitsphilosophie nicht besonders sehr um seine Gesundheit gekümmert hat. Für den Einzelnen gilt das leider eben immer, oder zum Glück, immer nur im Trend. Trotzdem gibt es da Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und wir sind sicher gut beraten, wenn wir uns an diese Vorgaben dieser Studien, zumindest solange es mit Verhaltensmodifikation, mit gesundem Leben, gesunder Ernährung einhergeht, über Medikamente, müssen wir sicher nochmal gesondert reden. Da gibt es Probleme, wie ja schon angesprochen wurde. Ist jeder Einzelne gut beraten, wenn er sich daran so gut es geht hält. Trotzdem bietet das kein absolutes Risiko, dass man nämlich nicht doch, auch wenn man alles macht, mit 50 einen Herzinfarkt bekommt oder eben auch wenn man sich sehr gesundheitsfern verhält, man trotzdem 90 Jahre alt wird. Das ist halt eben leider so, das gehört zu den Risiken des Lebens, die wir auf uns nehmen müssen. Die perfekte Prädiktion wird es zum Glück nie geben, weil wer möchte das schon so ganz genau wissen? Trotzdem darf man ein gutes Gefühl haben, wenn man sich gesundheitsbewusst verhält. Denn statistisch wird es einem schon nutzen.
Man muss auch feststellen, die Menschen haben offenbar ein sehr großes Interesse. Während bei klinischen Studien es ja gar nicht so leicht ist, Probanden zu finden, ist bei den Studien, wo es quasi um einen Gesamtcheck geht, ein riesiges Interesse da. Warum, glauben Sie, Herr Egerne, warum ist das so? Warum möchte man es eigentlich gerne wissen, ob man gute Veranlagungen hat, gesundheitlich gesehen?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen irrsinnig mutig sind. Also sie wollen in die Zukunft schauen und sie wollen so genau in die Zukunft schauen, wie das nur möglich ist. Also es hat zum Beispiel in den USA einmal eine große Befragung gegeben. Da wurden die Passanten gefragt, ob sie sich in eine Magnetresonanzröhre legen würden, wo sie von Kopf bis Fuß abgetastet werden, bis in die kleinsten entlegensten Teile des Körpers, oder ob sie $1,000 auf die Hand wollen. Der Großteil hat die $1,000 verschmäht und hat sich in die Röhre gelegt. Und es gibt ja jetzt auch also dieses Interesse sozusagen bis ins Kleinste reinzuschauen, ist aber dann auch mit einem extremen Risiko verbunden, denn ich sehe dann Dinge, die ich nicht wirklich einschätzen kann. Also es gibt zum Beispiel jetzt im Osten Deutschlands eine große Studie, da soll die Gesundheit der Pomeraner, also von Mecklenburg-Vorpommern, soll in Zusammenarbeit von Siemens mit der Universität Greifswald, soll die ganze Bevölkerung untersucht werden, die gesunde Bevölkerung, was sie an Risiken in sich tragen. Und da haben sie jetzt eine Pilotstudie gemacht mit 400 Menschen, die gedacht haben, sie sind gesund. Die haben sich in die Röhre gelegt. Und was glauben Sie, wie hoch war der Prozentsatz, wo es nachher dann geheißen hat, Sie sind vollkommen gesund, Sie können wieder gehen? 10%, tatsächlich 10%. 10 weitere Prozent mussten noch abgeklärt werden, da musste noch genauer geschaut werden in bestimmte Bereiche, die konnten dann auch gehen. Aber 80% hatten wirklich schwere, teils schwere Krankheiten, die in einem Stadium gefunden wurden, das war noch embryonal sozusagen. Ja, da wusste man nicht, bildet sich das wieder zurück oder muss man das jetzt rausoperieren oder was macht man hier? Also man geht auch ein enormes Risiko ein, je genauer man sozusagen in die Zukunft schaut, weil man eigentlich nicht weiß, was mache ich mit dem, was ich jetzt gefunden habe. Und das ist ja auch eines der Hauptkriterien für sinnvolle Vorsorge. Ich kann nur dann Vorsorge machen oder zum Beispiel eine Reihenuntersuchung machen bei der gesunden Bevölkerung, wenn ich zum ersten ein wirksames, gutes Instrument habe, mit dem ich die Gesundheit messen kann. Und zweitens, wenn ich etwas gemessen habe, dann überhaupt eine Chance habe, etwas zu tun. Denn wenn ich ein defektes Gen finde oder solche Sachen, die können eben nur in den allerseltensten Fällen oder gar nicht, da kann man ein Gen reparieren. Oder wenn ich zum Beispiel bei Prostatakrebs Probleme mit der Prostata finde, dann weiß ich nachher nicht, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt zuwarten, was daraus wird? Soll ich operieren? Das sind alles extreme Probleme, die man vermeiden kann, wenn man gar nicht erst reinschaut. Also das Schauen allein ist schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
Da sind wir mittendrin bei dem, was aktuell möglich ist und was man machen kann. Ich darf Sie nochmal auffordern, wenn Sie Fragen haben, Sie melden sich einfach deutlich sichtbar für mich. Ich komme gerne auch zu Ihnen mit dem Mikrofon. Ansonsten würde ich bei dem aktuellen Machbaren in der Medizin weitermachen. Hat jemand von Ihnen schon eine Frage hier an das Podium? Okay, dann machen wir erstmal weiter mit der Feststellung, dass in Deutschland im Gesundheitssystem ja sehr viel in die Prävention investiert wird. Es gibt diverse Vorsorgemaßnahmen, über die wir hier sprechen können. Wir werden uns in vielen Fällen mit Herz-Kreislauf-Krankheiten beschäftigen. Auch über Krebs gibt es sehr viel zu sagen. Ich wüsste vorher gerne noch die Frage an Herrn Pfeuffer. Wie sieht es mit Vorsorgemaßnahmen hier aus? Ist das System vergleichbar dem in Deutschland? Wird da auch so viel in die Prävention gepuffert? Gehen die Leute regelmäßig?
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, da bin ich sogar ein bisschen überfragt, weil ich bin ja noch gar nicht so lange hier und kenne jetzt, sag mal, die genauen Definitionen des hiesigen Gesundheitssystems nicht. Generell ist zu sagen, dass die Südtiroler eigentlich in einer begrüßenswerten Lage sind, hier ein in der Breite sehr gut vertretenes und durch das Primärarztmodell auch sehr gut aufgestelltes Modell zu haben, was in sich Anreize gibt, Prävention anzubieten und Prävention auch wahrzunehmen, weil in dem Bereich, wenn die Hausärzte flächendeckend vorhanden sind und sozusagen nicht über die Einzelleistung abrechnen, wie wir das aus Deutschland kennen, sie ein viel höheres Interesse haben, halt wirklich sich um die Gesundheit der Patienten zu kümmern, weil sie nicht spezifisch an den Erkrankungen verdienen, wie in einem Modell, wie wir das in Deutschland manchmal sogar leidgeplagt erfahren müssen, wo halt eben über die Einzelleistungsabrechnung dann Anreiz ist, eher mehr Leistungen zu erbringen an Kranken und sich gar nicht so sehr um die Gesunden zu kümmern. Das nur mal vorweggeschickt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sehen es halt auch an unseren Studien, die von den Studienteilnehmern eben zum Teil auch als Präventionsmaßnahme genutzt werden, weil wir halt sehr viele Befunde auch erheben, sehr viel Labordiagnostik machen und da ist das Interesse sehr hoch und wir werden dann halt eben in den Fällen, wo wir auch krankheitsrelevante Befunde ermitteln, dass die Leute sofort informieren und entsprechende weitere Abklärungen, wie das eben bei der SHIP-Studie auch der Fall ist, vornehmen.
Dann gebe ich doch die Frage jetzt auch einfach nochmal zu Ihnen ans Publikum. Also in Deutschland ist das so, dass man beispielsweise als Frau angehalten ist, ab 20 einmal im Jahr zur Krebsfrüherkennung zu gehen. Ist das hier auch so? Machen Sie das regelmäßig? Wird das hier praktiziert? Einfach ein Nicken oder ein Kopfschütteln würde mir schon reichen. So lala? Nicht wirklich?
Da geht es um den Pap-Abstrich.
Wollen Sie was sagen? Sorry.
Danke. Es geht jetzt nicht gerade um diese Frage, Krebsvorsorge für Frauen, sondern mich würde jetzt mehr interessieren Osteopathie und Osteoporose. Ich war letzte Woche es war da in der Nähe ein Kongress, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, über Osteoporose. Von dort wurde dass man vorbeugen soll, also sobald man an der Grenze Osteopathie ist, soll man vorbeugen, soll man Vitamin D oder was weiß denn jener Teils, was man nehmen soll. Meine Frage, wenn ich das nicht nehme, was passiert mir oder könnte mir passieren? Das heißt, ist es jetzt sicher, dass wenn ich das Vitamin D und das alles rundherum schlucke, dass mir dann nichts passiert?
Also das ist nicht sicher, dass Ihnen dann nichts passiert. Es ist speziell bei diesen Medikamenten, die bei Osteoporose verschrieben werden, die Bisphosphonate, die sind sehr in der kritischen Diskussion derzeit. Und bei Vitamin D, das ist an sich schon wirkungsvoll, weil es eben die Aufnahme des Kalziums unterstützt. Und, aber das haben Sie wesentlich stärker, wenn Sie zum Beispiel oft in die Sonne gehen oder weil Sie dann 90% eben des Vitamin D wird in der Haut gebildet über die ultraviolette Strahlung. Und da bekommen Sie einen derartigen Vitaminstoß, den können Sie über die Nahrung gar nicht einnehmen oder über die Tabletten, die es in den Apotheken gibt. Und das ist auch die beste Vorsorge. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Pflegeheimen, in den Spitälern darauf achten würde, dass die bettlägerigen Menschen auf die Balkone rausgeschoben werden, dass sie Sonne bekommen, speziell bei den Seniorenheimen, wird es ja leider, in Österreich ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es hier ist, wird sehr oft auch darauf geschaut, dass man die Patienten, wenn sie lästig sind, beruhigt und dass sie auch Pharmaka bekommen und diese Dinge. Aber wenn man sie rausbringen würde in die Sonne, und ich hoffe, das geschieht oft, dann würde man diese Probleme mit den Knochenbrüchen sicherer vermeiden können als über Finsterheit im Zimmer.
Hat das Ihre Frage beantwortet? Haben Sie eine Nachfrage?
Das heißt, direkte Frage, Knochenbrüche ab einem bestimmten Alter, sind die nachzuweisen, dass das mit Osteoporose zu tun hat, weil man keine Vorbeugung hat, gemacht hat oder weil das sowieso gekommen wäre? Gibt es da Studien? Weil nebenbei, wenn man die Vitamine und das Kalzium aufnimmt, soll das dann mehr Beckenbrüche geben, nicht? Das ist in der Zwischenzeit auch festgestellt worden.
Ja, genau.
Also das Problem ist jetzt das. Nehme ich sie, dann geht es mir besser, oder nehme ich sie und das ist gleich?
Also hier gibt es meines Wissens keine wirklichen Langzeitstudien, die das nachweisen. Es ist so, dass eben bei Osteoporose auch der Zusammenhang zwischen Knochendichte und Bruchrisiko nicht erwiesen ist. Also das hat man, das ist auch so ein logischer Schluss, den man lange Zeit... Es ist ja logisch, je dichter der Knochen, desto weniger bricht er. Aber es geht weniger um die Dichte, sondern um die Elastizität. Ja? Und das lässt sich schwerer messen.
Ja. Ich wollte nur sagen, das mit Bewegung und in die Sonne gehen, das ist das Um und Auf, denke ich, um Osteoporose zu vermeiden. Und vorsichtig muss man jetzt schon sein, dass nachdem es die Mode gegeben hat mit den Hormontherapien, die vor 20 Jahren oder vor 15 begonnen haben, dass jetzt die nächste Mode ist eben die mit der Osteoporose und natürlich sind große wirtschaftliche Interessen dahinter, wie immer.
Ja, ich merke, dass wie wir als Journalisten bombardiert werden mit Osteoporose-Workshops, Osteoporose-Medienpreisen. Wer den schönsten Artikel über Osteoporose-Vorsorge schreibt, bekommt 5.000 Euro. Solche Sachen.
Steckt eine Industrie dahinter. Hat jemand noch eine Frage in die Richtung? Was ich spannend finde, ist, dass das Grundproblem im Grunde in dieser Frage schon aufschien. Und das Grundproblem scheint mir, dass versprochen wird, wenn man etwas Bestimmtes macht, dann passiert etwas anderes nicht, dann bekomme ich eine bestimmte Krankheit nicht. Und insofern landen wir dann doch auch wieder bei der Krebsfrüherkennung, wo eben gesagt wird, wenn man da hingeht oder das wird suggeriert, dann kriegt man keinen Krebs. Dem ist aber nicht so, Herr Egartner, oder? Das ist ein falsches Versprechen.
Na, es ist eher das Gegenteil wahr. Wenn man hingeht, kriegt man leichter Krebs. Also es ist bei Brustkrebs, bei der Mammographie in den letzten Jahren sind besorgniserregende Arbeiten erschienen. Da hat man in Schweden und in Norwegen 10 Jahre unterschiedlich voneinander hat man die Mammographie-Früherkennung eingeführt. Und das heißt, das, was in Schweden schon vor 10 Jahren passiert ist, war jetzt in Norwegen am Anfang. Und dann hat man verglichen die Bevölkerungen, weil sie sind ja nicht so genetisch unterschiedlich, dass man Schweden und Norwegerinnen nicht vergleichen könnte. Und ist draufgekommen, durch die Früherkennung findet man Vorstufen, findet man Krebs, der sich wahrscheinlich auch wieder zurückgebildet hätte oder zu Lebzeiten nie ein Problem geworden wäre. Und es ist rausgekommen, dass ein Drittel der Brustkrebsfälle nicht entdeckt worden wären zu Lebzeiten, wenn man nicht zur Mammographie gegangen wäre. Aber das ist natürlich jetzt eine schwierige Nachricht. Was macht man mit dem? Ja, weil bei 70% ist es ja zum Problem geworden. Ja. Jetzt Ich habe vor kurzem ein Interview gemacht mit dem in Deutschland Verantwortlichen für das Screening-Programm, das große. Da wird er eingeladen, da werden Termine genannt. Und er hat gesagt, wir haben früher immer die Idee gehabt, dass wir mindestens 70% erreichen müssen. 70% der Altersgruppe, sonst sind wir gescheitert mit unserem Vorhaben. Und er hat gesagt, mittlerweile sind sie ganz bescheiden geworden und sie halten derzeit ungefähr bei 50%. Und sie sind darüber eigentlich zufrieden, weil es genauso gute Gründe gibt, hinzugehen, wie es gute Gründe gibt, zu Hause zu bleiben. Es ist immer die Frage, möchte ich mir sozusagen eine unnötige Krebsbehandlung antun? Das ist ja dann, wenn man so etwas gefunden hat, kann man ja nicht mehr sagen, schwamm drüber, ja, es war nichts, vergessen wir das. Wenn man etwas gefunden hat, ist man ja im Zugzwang, ja. Und auf der anderen Seite hat man etwas halt nie erfahren und setzt sich dann möglicherweise dem Vorwurf aus, wäre ich doch vor 5 Jahren gegangen. Aber es ist eben eine sehr schwierige Sache, weil, und man weiß auch, dass es nicht stimmt, diese auch so logisch scheinende These, dass ein früh erkannter Tumor nicht ausstreut, ein spät erkannter Tumor, also je länger der Tumor wächst und je größer er wird, dass er dann zu streuen beginnt. Heutzutage weiß man eben, dass bestimmte Tumorarten schon sehr früh streuen, schon im winzigen Stadion, wo sie nicht einmal von der besten Mammographie entdeckt werden können. Also das ist auch etwas, auf das man sich nicht verlassen kann und das ist auch kein Argument.
Hilft den Patienten oder den Frauen im Grunde nicht weiter. Man kann nur für sich selber entscheiden.
Und ja, also das Zauberwort, das hier eingeführt wurde, ist informed consent, also die informierte Zustimmung. Das heißt, man muss sich über die Risiken und über den Nutzen im Klaren sein und die Aufklärung darf keine Werbebotschaft sein, sondern sie muss das gleichgewichtig, ohne zu werten, rüberbringen und dann kann man je nach Typus und je nach Charakter für sich eine informierte Entscheidung treffen.
Das Problem ist aber natürlich auch, dass gerade die Mammographiezentren enorm viel Geld kosten. Das ist eine Gerätemedizin, das ist sehr, sehr teuer und dafür ist der Output eigentlich ein bisschen zu gering, oder?
Ja, also man geht jetzt davon aus, dass jene, die daran teilnehmen, etwa 10% weniger Sterblichkeit haben. Das ist das, was genannt wird. Also ob der Output, das ist so eine Diskussion, die irrsinnig schwierig ist, das zu führen. Wie viel, die Engländer sind ja da ganz cool, ne? Die Engländer, die berechnen, wie viel ist ein Menschenleben wert, wie viel ist es wert, wenn jemand noch ein Jahr länger lebt und wenn die Behandlung über einem bestimmten Prozentsatz liegt, dann wird die Behandlung verweigert. Also wenn sozusagen die Behandlung teurer ist, als ein Menschenleben wert ist. Oder wenn eine Behandlung nicht genug Lebenszeit bringt. Also da wird ganz cool abgerechnet in diesem Gesundheitssystem, das noch dazu den etwas zynischen Namen NICE trägt. Und ich weiß nicht, hier bei uns ist es halt teilweise auch auf der anderen Seite. Nicht? In Deutschland, in Österreich, in Italien ist es so, dass extrem viel gemacht wird, dass sehr viel sozusagen investiert wird und lieber 5-mal so viel geschaut wird, weil die Ärzte auch alle einen Hang haben. Die Ärzte sind ja alle Bastler und haben eben so einen typisch maskulinen Drang, irgendein Gerät zu bedienen und diese Technik auszunützen. Und diese Technik wird eben sehr gut bezahlt, wenn man sie einsetzt und deswegen wird sie eingesetzt und es haben bei uns alle Politiker Angst davor, dass irgendein Professor von der Uniklinik eine Pressekonferenz gibt und sagt, die Politiker sind schuld, dass die Leute sterben, weil sie zu wenig Geld ausgeben. Und deswegen gibt jeder Politiker seinen Sanktus zu gesundheitspolitischen Maßnahmen, die dann teilweise vielleicht sogar kontraproduktiv sind oder auf der Initiative eines Geräteherstellers oder eines Pharmakonzerns beruhen.
Das heißt aber auch, Ihre These wäre, dass das, was an Prävention empfohlen wird, nicht auf der Basis entschieden wird, was ist wirklich gut für uns, sondern womit können wir gut verdienen?
Das ist die Praxis, ja. Und dafür wurden eben solche Institute auch geschaffen in Deutschland, wie das IQWiG zum Beispiel, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das gibt mittlerweile in jedem Land ähnliche Institute, die dann eben prüfen, was bringt es wirklich, wenn ich diese und diese Maßnahme mache. nützt das den Menschen wirklich? Haben die was davon oder leite ich da nur die Sozialbudgets und die Gesundheitsbudgets gleich in die Kassen der Medikamentehersteller direkt über? So wie es ja auch oft genug passiert ist. Also es gibt ja teilweise Lobbying im Gesundheitsbereich und Sümpfe und mafiöse Zustände wie in kaum einem anderen Wirtschaftsbereich.
Ich denke, da haben wir einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich darf da vielleicht gleich mal einhaken. Ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder kommt und der lässt niemanden außen vor, ist, es gibt immer nur relative Risiken. Es gibt keine absolute Sicherheit, sondern immer nur Risiken, die man ein wenig erhöhen oder ein wenig absenken kann. Eine kleine Anekdote dazu aus dem Medizinstudium. Jeder Medizinstudent, der diese Multiple-Choice-Kreuzchen machen muss in seiner Ausbildung, der lernt schon im ersten Semester, wenn da irgendwo eine Frage auftaucht, wo drin steht nie oder immer, dann ist die garantiert falsch und wer die ankreuzt, ist schon reingefallen. Das brennt sich ins Gedächtnis jeder werdenden Ärztin, jedes werdenden Ärztes an. Und das ist auch eine Sache, die man als Patient immer im Kopf haben muss. Es gibt keine absolute Sicherheit. Es gibt nur die Möglichkeit, durch die Änderung des eigenen Verhaltens, durch gesundes Leben, durch Medikamente, die in Einzelfällen sinnvoll sein können, dieses Risiko ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten zu modifizieren. Gut gemachte Studien, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, stimme ich mit Herrn Ehegartner unbedingt überein. Es gibt sehr viele Studien, die zum Teil durch kommerzielle Interessen bedingt, sag mal, ein bisschen verschoben sind. Und das ist auch eins unserer Anliegen mit den Studien, die wir hier jetzt schon gemacht haben oder auch planen, dass wir uns eben nicht beeinflussen lassen von derartigen wirtschaftlichen Interessen, sondern dass wir Daten erheben, die verlässlich und valide für die Bevölkerung zur Verfügung stehen, dass wir die neuen diagnostischen Methoden, die uns eben ermöglichen, Erkrankungen früher zu erkennen, Befunde zu erheben, wo wir noch nicht genau wissen, weil wir die Methoden gerade erst neu haben, was bedeutet das für den Betroffenen in 10 Jahren, dass wir diese Daten einfach erheben und dann eben sagen können, ja, das sind Befunde, die man heutzutage erheben kann, die man mit Bildgebung eben vor 10 Jahren noch nicht erheben konnte, die uns dann zwingen oder sagen wir es geboten scheinen erlassen, den Betroffenen dahingehend zu beraten, sich operieren zu lassen oder eben auch nicht. Als Alternative eben zuzuwarten, zu schauen, in einem Jahr nochmal, in 2 Jahren nochmal, ist das wirklich krankhaft oder löst sich dieser Befund von alleine wieder auf? Sicherlich ist ein Aktionismus, der auch von monetären Interessen zum Teil getrieben ist, wie das in einigen Gesundheitssystemen zum Teil zu Auswüchsen führt oder das Potenzial zumindest da ist, dass es dazu führt, kein besonders gutes Zeichen. Aber das Südtiroler Gesundheitssystem, so viel habe ich in den 6 Monaten, die ich hier bin, schon verstanden, ist da eigentlich ein sehr ausgewogenes Gesundheitssystem, was übermäßige Anreize zum Aktionismus genauso unterdrückt wie eben Unterversorgung, die vielleicht in einigen anderen Regionen der Welt ein Problem ist. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass hier allerbeste Voraussetzungen herrschen, um die Herausforderungen an die Zukunft auch zu meistern.
Wir sehen auf jeden Fall, es gibt darauf keine einfachen Antworten und man muss da relativ viel selber entscheiden. Ich würde gerne nochmal das, was die Dame vorhin gesagt hat, aufgreifen. Vitamin D ist ein Beispiel. Es gibt immer wieder Schlagzeilen, wo ein Medikament, eine Pille angepriesen wird als Allheilmittel gegen etwas. Vor ein paar Monaten war die Schlagzeile Aspirin schützt vor Krebs zum Beispiel. Ja, sehr vereinfacht natürlich. Es gab auch mal den Vorschlag eines amerikanischen Forschers, der sagte, wir sollten doch einfach jedem, der ein Big Mac kauft, eine cholesterinsenkende Pille mit dazugeben. Das ist wunderbar, dann passiert da auch nichts Schlimmes. Der Gedanke, wir nehmen etwas ein, präventiv, eine Tablette und die schützt uns dann vor etwas. Kann das funktionieren, Herr Ehegartner?
Ja, eigentlich nicht. Also ein Beispiel war auch die Polypill, nicht? Da hat man gesagt, dass man soll allen Menschen ab 50 Jahren soll man sofort gegen die 3 häufigsten Killerkrankheiten der modernen Zivilisation behandeln. Wurscht, ob es hat oder nicht. Dann erspart man sich das Arzthonorar, weil jeder ab 50 kriegt die Polypill und da ist ein Cholesterinsenker drinnen, ein Blutdrucksenker. Da sind auch noch Entzündungshemmer drinnen, ein Aspirin ist auch drinnen. Also das ist wirklich so ein guter Mix für die Durchschnittskrankheit. Aber das Problem, das ich dabei auch sehe, das ist, dass wir uns da immer mehr irgendwie so in eine Art landwirtschaftliche Tierfabriken-Richtung entwickeln, nicht? Wo man sozusagen eine ganze Truthahnfarm vorsorglich schon mit veterinärmedizinischen Mitteln gegen die häufigsten Truthahnkrankheiten behandelt. Oder wo die alle schon als Küken gegen gleich 5 Krankheiten geimpft werden, die möglicherweise mal auftreten. Und das ist alles so eine gesundheitsindustrielle Entwicklung, die eigentlich das Individuum überhaupt nicht ins Zentrum stellt. Denn wenn ich als Arzt meinen Patienten gar nicht mehr sehe, wenn ich nicht mehr reden muss mit dem, weil heute wird Südtirol behandelt, morgen wird der nächste Provinz behandelt. Also das ist sozusagen, wie wenn ich eine Fabrik nach der anderen dran nehme. Fehlt mir die Individualität. Es ist zwar jetzt auch schon schlimm mit der sprechenden Medizin, weil ein durchschnittlicher Arztbesuch dauert 3 Minuten, aber es ist immer wieder schön und auch in unserer eigenen Verantwortung, weil wir uns ja unsere Vertrauensärzte aussuchen können und das sollten wir nach dem Gesichtspunkt tun, ob wir zu unseren Ärzten auch eine Beziehung aufbauen können und ob uns die ernst nehmen, ob uns die zum Beispiel beim Namen nennen, ob sie freundlich sind, ob sie sich noch erinnern können an den letzten Besuch oder ob der Arzt die meiste Zeit eigentlich nur in den Computermonitor schaut und an seine Abrechnung denkt.
Fragen dazu? Ich schaue einfach nebenbei nochmal ins Publikum, ob jemand sich meldet. Ich kann mich an einen sehr drastischen Fall erinnern vor ein paar Jahren. Da hat eine Frau, die erblich belastet war in der Familie bei Brustkrebs, sich präventiv die Brüste abnehmen lassen. Müsste da ein Arzt nicht eigentlich sagen, mache ich nicht?
Ja, also ich habe auch einmal einen Film gemacht mit einem Arzt, der ganz stolz gewesen ist, weil er jetzt einen Darm herausoperiert hat, einen gesunden Darm. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt kann diese Patientin kann nie wieder Darmkrebs kriegen. Er hat gesagt, ja, aber wie ist jetzt ihre Lebensqualität? Und sagt er, naja, sie wollte es so, nicht? Und es ist wirklich ein Grenzgang, nicht? Also man kann ja bei diesen Sachen eigentlich nicht in die Zukunft schauen. Da ist in Österreich zum Beispiel, in der Nähe, wo ich herkomme, da hat es eine Arzthelferin gegeben, die hat bei einem Gynäkologen gearbeitet. Und die war vorher aus einem nicht-medizinischen Bereich und die konnte es nicht übers Herz bringen, den Patienten die negativen Befunde zu überbringen, wo drinnen gestanden ist, sie müssen zu einer Nachfolgeuntersuchung, bei ihnen wurde ein Tumor festgestellt, sie müssen eine genauere Untersuchung machen lassen. Sie wollte das den Frauen nicht mitteilen. Es ging da immer um diese Pap-Abstriche, die Untersuchungen auf Zervixkarzinom. Und irgendwann hat dann eine...
Gebärmutterhalskrebs, ne? Muss man
Gebärmutterhalskrebs, ja. Irgendwann hat dann eine Dame vom Labor angerufen und hat gesagt, ich habe Ihnen doch vor kurzem meinen Krebsbefund geschickt und sie hat zufällig, da ist die Frau schon heimgegangen gewesen, hat sie den Gynäkologen erwischt und hat gesagt, das würde mich sehr interessieren, was ist denn aus dieser Dame geworden, die eben diesen Krebsbefund hatte. Und der hat dann nachgesehen in ihrer Krankenakte und hat den Brief da drinnen gefunden, der gar nie an die Frau geschickt wurde. Und dann hat er alle seine Patientinnen, wo diese Sachen passiert sind, anrufen müssen, sie wieder reinholen müssen. Das war eine Heidenarbeit, hat 2 Jahre gedauert. Und die Frau wurde angezeigt, die ist dann vor Gericht gestanden. Und die größte Überraschung, die dabei herausgekommen ist, dass von den insgesamt 102 Fällen, von wo die Frau Befunde verschwinden lassen hat, die teilweise auch wirkliche Krebsbefunde waren, teilweise waren es halt Vorstufen, dass von den 102 Fällen in keinem einzigen Fall ein Schaden eingetreten ist. Die Dame wurde freigesprochen. Ich war damals selbst bei diesem Gerichtsprozess. Die eine Patientin, die diesen Krebsbefund bekommen hätte, hat die Verurteilte oder die Angeklagte umarmt und hat sich herzlich bedankt, dass sie diesen Brief verschwinden hat lassen. Das heißt, wir können nicht in die Zukunft schauen. Es gibt in diesen Bereichen so viel Veränderung, so viele Möglichkeiten, dass etwas wieder gut wird. Sogar in so ernsthaften Bereichen wie eben Krebs. Und die Finnen zum Beispiel, die haben hier das schon erkannt und die untersuchen deshalb überhaupt keine Frauen mehr, die unter 30 Jahre alt sind. Die sagen, unter 30 Jahren gibt es so oft Fehlalarm, dass wir das den Frauen nicht zumuten können. Und deswegen wird nur zwischen 30 und 60 Jahren untersucht und auch nur alle 5 Jahre und nicht wie bei uns zum Beispiel alle Jahre. Und die Mädchen schon, wenn sie zum ersten Mal sich die Pille verschreiben lassen beim Arzt, in Deutschland ab 21 Jahren, ich weiß nicht, wann es hier ist, aber in Finnland ab 30 und nur alle 5 Jahre. Also, und die haben die mit Abstand niedrigste Gebärmutterhalskrebsrate der Welt, weil sie einfach die Prävention ernst genommen haben und diese ganzen Parallelinteressen. Denn natürlich ist es auch wieder ein Interesse eines Gynäkologen, eine Frau möglichst oft zu untersuchen. Es ist das Interesse des Labors, die Tests möglichst oft zu machen. Es verdient ja jeder damit. Ja? Und in Finnland haben sie einfach die Gynäkologen ausgeschlossen aus dem staatlichen Untersuchungsprogramm und haben die Hebammen und Krankenschwestern speziell geschult. Und seitdem gibt es auch viel bessere Qualität bei den Abstrichen selbst. Es gibt viel weniger Abstriche, die man nicht auswerten kann, weil die Gynäkologen so schlampig gearbeitet haben, weil das ja mehr oder weniger sowieso eine unqualifizierte Arbeit ist, die sie nicht gerne gemacht haben. Also man sieht, dass man einiges ändern kann, aber da müsste man sich beispielsweise gegen die Lobby der Gynäkologen und Laborbetreiber durchsetzen. Und das macht eben ein Gesundheitspolitiker ungern.
Ja, da wird einfach natürlich an jeder Untersuchung tatsächlich verdient. Es gibt ja sogar Stimmen, also man muss dazu sagen, es ist ja auch nicht verpflichtend, diese Vorsorgeuntersuchungen und diese Früherkennungen. Das ist in der Tat nicht so. Es gibt aber Stimmen, die sagen, wir sollten mehr Druck ausüben, sei es durch Bonusprogramme der Krankenkassen oder sei es dadurch, dass man zum Beispiel einem Patienten, ich will nicht sagen, die Behandlung verweigert, aber ihn eben etwas länger warten lässt, wenn tatsächlich dann die Krankheit ausbricht und er nicht zur Vorsorge gegangen ist. Was halten Sie von sowas, Herr Päufer?
Also solche Initiativen sind natürlich in erster Linie schon als etwas bedenklich einzustufen, gerade wenn Begriffe fallen wie Behandlung verweigern oder zurückstellen. Das kann nicht das Ziel des Gesundheitssystems sein, dass wir versuchen, Leute zu bestrafen, die sich vielleicht nicht so verhalten haben, wie das gemäß irgendwelcher Richtlinien, die, wie wir eben gehört haben, ja auch noch nicht auf dem letzten Stand angekommen sind bei vielen Erkrankungen. Leute, die sich nicht entsprechend verhalten haben. Ich denke, es geht mehr darum, ein Bewusstsein zu erzeugen und ein Incentive zu geben, dass Menschen sich gesundheitsbewusst verhalten. Ein ganz wichtiger Punkt, und ich muss das vielleicht noch mal ein klein wenig weiter ausführen, was wir eben gehört haben, ist natürlich, dass Tests, diagnostische Untersuchungen, die vorgenommen werden, um Gesundheitsrisiken, Erkrankungsrisiken, in diesem Falle Gebärmutterhalskarzinom vorherzusagen, dass die natürlich valide sein müssen. Und dass die auch in einem System, wo sie dann letztendlich angewendet werden müssen durch Qualitätskontrollmaßnahmen und begleitende Untersuchungen, immer wieder auf ihre diagnostische, prädiktive Aussagekraft überprüft werden, sodass solche Fälle, dass Präventionsprogramme mit zweifelhaften Inhalten und zweifelhaften Aussagen vorgenommen werden, dass solche Fälle die absolute Ausnahme bleiben. Da hat es immer mal wieder in der Vergangenheit, ich kann jetzt aus der deutschen Perspektive sagen, beim Mammographie-Screening, auch eben beim Gebärmutterhalskrebs, Probleme gegeben, dass die Untersuchungen nicht in der Qualität durchgeführt worden sind, wie man sich das wünschen würde. Dem muss begegnet werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann diese Einstellung, naja, wir können eh nicht so richtig sagen, was in der Zukunft wird, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil das ist schon die Aufgabe der Prävention, Tests zu entwickeln, die Aussagen ermöglichen über die Zukunft, die nie, das hatten wir eben, 100%ig sicher sind, aber die schon mit einer, ich sag mal, ab einer 90%igen Sicherheit, dass ich irgendwas vorhersagen oder ausschließen kann, fängt so in der klinischen Routine üblicherweise der Bereich an, wo ich sage, ja, der Test ist mir hinreichend prädiktiv, hinreichend sicher in seiner Aussage, dass ich damit dem Patienten Mehrwert geben kann an Informationen. Das ist von Erkrankung zu Erkrankung ein bisschen verschieden. Ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, ist, diese Tests müssen wirklich wissenschaftlich valide sein, auch wenn ihre Aussage immer nur eine statistische ist und nie 100% Sicherheit liefern wird und liefern kann. Das muss jeder leider verstehen. Und das macht es natürlich für jeden Einzelnen schwierig zu sagen, naja, da ist ja immer noch eine gewisse Unsicherheit. Es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass dies und jenes passiert, aber sicher ist es nicht. Und da kommt eben der Einzelne rein, der dann für sich aus seiner Biografie heraus, aus den persönlich empfundenen Erkrankungsrisiken, aus den Erkrankungen, die vielleicht schon in der Familie aufgetreten sind, dann eine Entscheidung trifft, ja, mit der zusammengenommenen Bewertung aller dieser Aussagen, der Beratung durch meinen Arzt, den ich natürlich vertrauen muss, meiner Ärztin, der ich vertrauen muss, durch meine persönliche Lebenssituation, da entscheide ich mich dann, mich so oder so zu verhalten. Aber das muss eine informierte Entscheidung sein und die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist da, die bestmögliche Aufklärung und Grundlage von aufgrund von wissenschaftlich abgesicherten Verfahren zu liefern, dass jeder Einzelne dann eine informierte Entscheidung treffen kann.
Da unten ist eine Frage, Moment.
Wie schaut es aus Konkretes im Bereich kardiovaskulär? Weil wir haben Herzensangelegenheiten vorgeschlagen. Jetzt, welche sind die diagnostischen Tests, die im Moment zur Verfügung stehen?
Die wichtigsten Krankheits- oder Risikofaktoren, die aus der Framingham-Studie und anderen ermittelt worden sind für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, oder ich sage jetzt mal von Arteriosklerose, also Arterienverkalkung, die dann zum Herzinfarkt führen kann, zum Schlaganfall führen kann, sind im Wesentlichen fünf. Das ist der erhöhte Blutdruck, das ist das Rauchen, das ist Zuckerkrankheit, Diabetes, das ist die Fettstoffwechselstörung, auch konkreter der zu hohe Cholesterinwert und das Übergewicht. Und diese fünf Risikofaktoren wären in vielfältigen Scores, die muss man natürlich, einige davon sind im Ja-Nein, wie Rauchen Ja-Nein oder Diabetes Ja-Nein, andere sind quantitative Messwerte, also wie hoch ist mein Cholesterin, ist das so im unteren Bereich, im mittleren Bereich, im oberen Bereich. Das wird dann in so diagnostischen Scores zusammengerechnet, das ist schon fast zu schwierig, dass man das im Kopf machen könnte, das machen dann irgendwelche Tabellen oder Computer und dann wird so ein individueller Risikowert ausgerechnet. Das ist üblicherweise, gibt man an, wie viel Prozent ist das Risiko für einen Herzinfarkt innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und wenn das so einen Wert von 5% überschreitet, dann sind die meisten Richtlinien, die meisten Empfehlungen der Fachgesellschaften, dass man anfängt, was dagegen zu tun. Das ist erstmal Verhaltensmodifikation, können dann auch Medikamente sein, die empfohlen werden, aber das sind so diese fünf, die ich eben genannt habe, die wesentlichen Risikofaktoren, die da zur Prävention genutzt werden.
Aber es gibt ja glücklicherweise auch Schutzfaktoren. Das ist auch etwas, was man aus der Framingham und anderen Studien weiß. Zum Beispiel ist in den letzten Jahren diskutiert worden darüber, ob die Ärzte eigentlich ihren Herzpatienten, wenn diese zum Beispiel ohne irgendeinen besonders triftigen Grund zu haben, keinen Alkohol trinken, ob man denen jetzt Alkohol empfehlen soll, weil rausgekommen ist und vielfach bestätigt wurde, wenn man pro Tag ein Glas Wein trinkt, dass man einen wirklich tollen Schutzeffekt hat, der vergleichbar ist mit einem starken Statin zum Beispiel. Das ist auch eines der bekanntesten Herzmedikamente.
Das heißt, die machen es alle richtig gerade heute Abend. Super.
Da muss man noch eine Kleinigkeit hinzufügen, das gilt im Wesentlichen für Rotwein. Also das ist jetzt rein medizinisch kommentiert. Das ist völlig wissenschaftlich valide, da sind Substanzen drin, die heißen Resveratrole. Die sind mittlerweile von einigen Unternehmen auch schon als Tabletten, das ist immer ein leidiges Ding, da kann man mal Geld verdienen, in der Erprobung, aber es ist doch durchaus anzuraten und auch mal im Sinne der Kultur die etabliertere Methode, wenn man das in flüssiger Form zu sich nimmt.
Aber oder muss man wieder aufpassen, ja, weil das ist von der Universität von Bordeaux gesponsert. Die Löwenbräu-Universität kommt zu ganz anderen Ergebnissen.
Und beim nächsten Mal werden alle diese Dragés da hinten auf dem Buffet stehen und hier gereicht, damit sie das zu sich nehmen können.
Und in 20 ja. Jahren machen wir dann die Auswertung.
Dann treffen wir uns da wieder hier.
Eine Frage zu den Sponsoren. Was heißt für Sie valide, wenn ein Test valide sein soll? Gibt es da Zertifizierungen?
Ja, valide heißt erstmal, dass im Rahmen der statistischen Auswertung der entsprechenden Studien Signifikanzniveaus erreicht werden, die üblicherweise wissenschaftlich akzeptiert sind, dass man sagen kann, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können wir uns auf dieses Ergebnis verlassen. Da gibt es so, wer sich da schon mal mit beschäftigt hat, im Rahmen der Statistik diesen sogenannten P-Wert. Und wenn der hinreichend klein ist, ich sag mal, viele Zehnerpotenzen, 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 6 P-Werte erreicht werden, dann kann ich mich damit annähernd an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, dass eine diagnostische Aussage stimmt, weil es dann eben eine Wahrscheinlichkeit hat von 1 zu 10 hoch minus 6, dass sie nicht stimmt. Das ist 1 auf 1 Million, das ist hinreichend klein. Da gibt es dann eben, und das ist was, was oftmals halt in der Presse nicht so vermittelt wird, da wird nur gesagt, das regelmäßige Trinken von Rotwein schützt vor Herzinfarkt. Aber es wird nicht gesagt, wie stark schützt das? Wie ist das Konfidenzintervall im Rahmen der Studie? Also wenn ich sage, das schützt mich Faktor 2, dann ist das Konfidenzintervall vielleicht nur irgendwo zwischen Faktor 1,5 und Faktor 3, weil jede Studie hat eine Unsicherheit. Und ich muss auch immer nach dem sogenannten P-Wert fragen, wie sicher ist diese Aussage? Wie hoch ist das Risiko, dass sich der die Studie durchgeführt und ausgewertet hat, geirrt hat? Weil das ist immer da, das ist nie weg. Also das ist immer dieses, es gibt kein Nie, es gibt kein Immer, es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten, das ist leider so. Auch wenn ich über die Straße gehe, habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, überfahren zu werden. Die ist glücklicherweise sehr, sehr klein, aber die ist nicht null.
Und ich glaube, die Ausführungen von Herrn Pfeiffer zeigen einfach schon, es ist kompliziert. Das heißt, man kann es nur vereinfacht darstellen in den Medien. Und da kommt dann eben raus, Rotwein schützt vor Herzinfarkt und Aspirin schützt vor Krebs. So einfach ist es dann am Ende.
Ich habe noch eine Frage. Wird die Forschung auf der Basis der Häufigkeiten der Krankheiten betrieben? Also wird investiert auf der Basis der Wichtigkeit und Häufigkeiten der Krankheiten? Oder wird zum Beispiel auch sehr viel investiert in Krankheiten, die eigentlich nicht so sehr wichtig sind im Moment?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Gerade die Erkrankungen, die nur wenige Leute betreffen, von denen es aber sehr viele gibt, sind ein Thema, was gerade jetzt die Europäische Union in den letzten Jahren erkannt hat, dass das mehr gefördert werden muss, weil das in der Summe genauso viel Leute betrifft, Menschen betrifft, wie die häufigen Erkrankungen. Aber natürlich ist das, was Sie sagen, gerade wenn es Medikamentenentwicklung geht, dann sind natürlich häufige Erkrankungen für Firmen interessanter, weil da der Markt größer ist. Was noch eine große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass wir eine alternde Gesellschaft haben und man aktuell gerade sehr viel Angst hat vor einem Bereich von Erkrankungen, die wir noch gar nicht besprochen haben heute, nämlich neurodegenerativen Erkrankungen, also Demenz, Parkinson, Alzheimer, wo auf der politischen Seite eine große Befürchtung ist, dass das innerhalb von 10 oder 20 Jahren epidemische Ausmaße annimmt aufgrund der alternden Bevölkerung und gerade für diese Erkrankungen noch sehr wenig schlagkräftige Therapien zur Verfügung stehen. Das ist anders als auf dem Herz-Kreislauf-Sektor, wo eigentlich die Jahre zwischen 1950 und 2000 uns eine sehr große Zahl von wirksamen Medikamenten beschert haben. Für neurodegenerative Erkrankungen sieht das sehr viel weniger günstig aus.
Hier hinten ist eine Frage.
Ja, ich höre da sehr viel über Medikamente, über Operationen, über Tumor, Krebs, Medizin und so weiter. Und ich höre auch, dass Prävention von Ihnen mit Vorsorgeuntersuchungen gleichgestellt wird. Meiner Ansicht nach kann man Prävention auch andersweitig unternehmen und nicht nur durch Vorsorgeuntersuchungen, zum Beispiel durch die Änderung des Lebensstils. Dann habe ich nichts gehört über Selbstheilungskräfte, sondern nur über Medikamente. Dann habe ich nichts gehört über die Psychosomatik, über alternative Heilmethoden, über Komplementärmedizin. Also meiner Ansicht nach ist die ganze Angelegenheit sehr einseitig.
Herr Egartner, möchten Sie dazu was sagen?
Ja, ich habe zu dem Thema mal ein ganzes Buch geschrieben. Da ging es um die Frage, was ist wichtiger, Gene oder Lebensstil? Und die Frage war, also die Antwort war ganz eindeutig, wesentlich wichtiger ist der Lebensstil, weil die Gene eigentlich um in einem Vergleich zu sprechen. Also früher hat man sicher wahnsinnig viel davon erwartet, von diesem Human Genome Project oder diesen Dingen. Aber die Gene sind eigentlich Tasten eines Klaviers und es kommt darauf an, wie man sie spielt. Und gespielt werden diese Tasten über den Lebensstil. Über, wenn man sich ansieht, diese ganzen Risikofaktoren, die da herausgekommen sind und die jetzt behandelt werden, dann bleibt immer die Frage, ob es nicht eigentlich bei den Weisheiten, die gleich geblieben sind, ob sich da in den letzten 2000 Jahren wirklich so viel verändert hat. Denn das, was man jetzt draufkommt, was ein gesunder Lebensstil ist, was auch von der Psychosomatik und von der Ernährung, alles, was Spaß macht, alles, was Freude macht, was wohl tut, ist per se schon mal gesund. Und da gehören auch in einem gewissen Maße natürlich auch die Genussmittel dazu. Das heißt, jemand, ein älterer, also wenn man mit älteren Menschen spricht, dann ist bei den älteren, wirklich alten Menschen, ich meine jetzt Leute über 70, 80, über 80 Jahre, die leben dann so lange eigentlich, wie sie leben möchten. Es ist in diesem Alter so, dass das Interesse weiterzuleben, die Freude am Leben, der Motor des Lebens ist. Und wenn dieses Interesse erlahmt und die Freude erlahmt, auch relativ schnell es zu einem Ende kommt. Das heißt, wenn wir den Eindruck erweckt haben, es geht hier nur um Laborwerte oder Gerätemedizin, also ich wollte den Eindruck nicht erwecken, habe auch in meinem Anfangsstatement schon in diese Richtung hingewiesen, dass ein Lebensstil, der Spaß macht, eigentlich ein Hauptbestandteil davon ist, dass man glücklich und gesund alt wird und dass man auch alt werden möchte.
Darauf gibt es noch eine Antwort hier.
Ich danke Ihnen für diese Stellungnahme. Wir sind ja nicht für die Krankheit geschafft, sondern für die Gesundheit.
Das könnte ja fast schon...
Ich kann mich da nur anschließen. Also diesen Eindruck habe mit Sicherheit auch ich nicht erwecken wollen. Das Ganze ist vieldimensional. Ich meine, jeder merkt im Laufe des Lebens halt, was ihm und seinem Körper gut bekommt und versucht dann hoffentlich das auch zu verstärken. Dazu gehört Bewegung, dazu gehört Sport, alles, was einem Spaß macht, gesunde Ernährung und sicher sind diagnostische Maßnahmen im Rahmen der Prävention eine Medaille, die kann man nutzen, wenn man das möchte, wenn man für sich selber denkt, dass das einem was bringt, aber wenn man denkt, dass man einfach durch einen guten Lebensstil für sich selber das meiste gewinnt, dann soll man das durchaus machen. Vielleicht ist eine kleine Note hinzuzufügen, es gibt natürlich einige Erkrankungen, die sich vorher nicht sehr stark ankündigen und von denen man überrascht werden kann. In dem Sinne ist die medizinische Diagnostik nicht per se des Teufels, sondern es kann durchaus sinnvoll sein, wenn man das ein oder andere Mal in Anspruch nimmt. Aber das ist immer eine zweischneidige Sache, da stimme ich Herrn Ehegartner zu. Man muss sich da auch für Überdiagnostik hüten. Und das Wichtigste dabei ist, wirklich offenes und vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Ärztin oder seinem Arzt, mit denen man über Befunde, die da unter Umständen ermittelt werden, diskutieren kann. Aber wie gesagt, niemand ist dazu gezwungen und mit Methoden der Lebensführung hat man durchaus viel mehr Effekt auf seine eigene Gesundheit als durch die modernsten Methoden der Schulmedizin. Das ist unbestritten.
Ich wollte auch noch kurz etwas sagen zu den Selbstheilungskräften. Denn ohne die Selbstheilungskräfte wären ja die meisten Mediziner ziemlich arm dran, nicht? Weil der Großteil der Krankheiten, glücklicherweise über 90%, wird ja wirklich von selbst gesund. Und speziell bei den Kindern ist es so, dass eigentlich eine begleitende Betreuung ein Beruhigen und ein Vertrauen geben und die Eltern beraten, dass die nicht um 2 in der Nacht, wenn das Kind 40 Fieber hat, mit 150 km/h ins Spital fahren. Also, dass man hier einen Kinderarzt hat, den man auch anrufen kann und der einen beruhigt. Es wird ja in unserem Gesundheitssystem viel zu viel geängstigt und viel zu viel Alarm geschlagen und es gibt kaum jemand, der eigentlich für Entwarnung zuständig ist. Und die Selbstheilungskräfte zu unterstützen, das macht man am besten auch dadurch, dass man keine Medikamente gibt, die die Selbstheilungskräfte auch noch stören. Das heißt, hier ist eben das große Plus der sanften Medizin. Es ist eine sprechende Medizin und es ist eine Medizin, die wenig Nebenwirkungen verursacht. Und dadurch den Selbstheilungskräften die Ruhe gibt und die Chance gibt, dem Organismus die Chance gibt, von selbst wieder gesund zu werden.
Ich sehe schon Schatten hier. Also, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, kann ich sagen. Ich gebe dem Herrn recht, wir haben über sehr vieles nicht geredet heute Abend. Wir haben über viele Themenkomplexe, viele Krankheiten nicht sprechen können. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich danke für Ihr Interesse. Ich danke den beiden Gesprächspartnern, dass sie hier dabei waren. Mir bleibt der Appell, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich, haben Sie Spaß am Leben, trinken Sie regelmäßig Rotwein. Und noch ein paar Hinweise habe ich hier mitbekommen, die ich nach der Veranstaltung noch weitergeben soll. Bis Ende der Woche sind das Video als Podcast und auch die Fotos online zu dem heutigen Abend, dann einzusehen im Internet unter http://tower.eurac.edu. Dann nochmal die Erinnerung an diese hübsche Karte, falls Sie sie nicht ohnehin schon ausgefüllt haben. Der nächste Termin in dieser Reihe ist Mittwoch, den 1. Juni. Dann geht es um heilige Körper, Kirche, Mumien und Reliquien. Und dieser Abend hier, der wird jetzt informell fortgeführt mit Musik von DJ SLT. Dankeschön.